Jeder will es. Ohne Ausnahme. Jeder sucht es. Bewusst oder unbewusst. Unsere Eltern wollten es. Unsere Großeltern und Urgroßeltern wollten es ebenfalls. Und sofern wir Kinder haben, werden unsere Kinder es wollen, unsere Enkel und unsere Urenkel. Zu allen Zeiten und auf allen Kontinenten haben Menschen es gesucht, darauf gehofft, es zu bekommen. Viele haben hart dafür gearbeitet, Jahrzehnte ihres Lebens aufgeopfert, mit der Perspektive, es zu erreichen. Die Werbung malt die buntesten Bilder darüber. Politiker versprechen es. Unternehmen verkaufen es. Wir wollen es für uns und wenn wir Kinder haben, wollen wir es vor allem für unsere Kinder. Was ist es? Es kommt nicht von Apple und auch nicht von Samsung. Oh, ich weiß. Es kommt weder von BMW noch Mercedes noch Audi. Es ist nicht über Amazon zu bestellen und es hilft auch nichts, es zu googeln. Es ist das gute Leben. Alle wollen das gute Leben. Wir Menschen möchten ein gutes Leben haben. Niemand tritt an und sagt, ich hätte gern ein mieses oder ein mittelmäßiges. Wir haben nur das eine. Deswegen soll es gut sein. Das führt uns zu der Frage, was ist ein gutes Leben? Woran erkennt man es? Wo finde ich es? Und woher weiß ich, dass ich es habe? Entscheidet jeder selbst, was ein gutes Leben ist? Ist das eine Frage des Geschmacks? Und der eine will halt Ketchup auf die Pommes und der andere Mayo und der dritte will nur Süßkartoffelpommes. Gibt es darauf eine für alle gültige Antwort? Wir alle haben Bilder davon, wie wir uns ein gutes Leben vorstellen. Oftmals wurden diese Bilder von der Werbung sehr sorgfältig inszeniert. Schlanke, durchtrainierte, gut aussehende junge Menschen, wahlweise unter Palmen oder auf der hippen Dachterrasse, haben eine wahnsinnig gute Zeit und das liegt vor allem an diesen Getränkeflaschen im Vordergrund, wo immer so das Wasser abperlt. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Bei mir perlt da nie irgendwas ab, wenn ich da zu Hause so Flaschen habe. Und natürlich endet der Tag am Lagerfeuer oder auf dem Pool in der Dachterrasse. Was stellst du dir unter dem guten Leben vor? Was ist es? Bildung? Status? Wohlstand? Gemeinschaft, Familie, Freunde, Abenteuer, Fun, Leidenschaft, Luxus, Ruhm, Macht. Erreicht man das gute Leben durch einen Lottogewinn? Erstaunlich, wie viele Fromme das vehement verneinen, aber durchaus bereit wären, es auf einen Versuch ankommen zu lassen. Oft ist es gar nicht so einfach, diese Frage zu beantworten. Was genau ist das gute Leben? Ohne dass wir bewusst diese Frage stellen, prasseln ja viele Antworten auf uns ein. Die klügsten Köpfe auf diesem Planeten verbringen eine Menge Zeit mit den Versuchen, uns davon zu überzeugen, dass das gute Leben zu finden ist bei dem, was sie uns verkaufen wollen. Die Angebote sind riesig und so ist die Versuchung groß, über den Marktplatz zu schlendern im Leben und alle Angebote mal zu testen, hier mal zu probieren, da mal zu nehmen und zu gucken, was das Leben so bringt. Und das gute Leben findet man dann so im Driftmodus, wenn man so von Angebot zu Angebot sieht und hier mal was probiert und da mal was macht. Ist das das gute Leben? Oder finden wir es, indem wir das tun, was alle tun? Wir orientieren uns an der Masse. So schlecht und so verkehrt kann die Masse ja nicht sein. Wenn alle shoppen gehen, gehen wir shoppen. Wenn alle nach Malle fliegen, fliegen wir nach Malle. Und wenn alle Müll trennen, dann trennen wir jetzt auch Müll. Wir Menschen sind Wesen, die durch Imitation lernen. Das bleiben wir unser Leben lang. Man kann die Kinder erziehen, so viel man will. Am Ende machen sie es doch wie die Eltern. Finden wir das gute Leben, indem wir mitschwimmen, uns anpassen am Beispiel unseres Umfeldes? Je älter Menschen werden, desto häufiger steigt die Anzahl derer, die enttäuscht sind vom Leben. Die feststellen, dass sich die Erwartungen, die sie hatten, nicht erfüllt haben. Die Ehe war nicht das, was sie mal geglaubt haben oder gehofft haben. Der Job brachte nicht die Zufriedenheit, auf die sie gesetzt haben. Erfolg hatte nicht die guten Auswirkungen, auf die sie gebaut haben. Das eigene Haus und die Reisen sind schön, aber sie geben nicht das Gefühl von Leben, das man damit verbunden hatte. Und so werden viele Menschen im Laufe ihres Lebens innerlich ein bisschen härter, ein bisschen bitterer, ein bisschen enttäuschter. Und viele landen als Zyniker im Alter. Und das passiert übrigens auch in der frommen Blase. Wir wollen heute Morgen über einen Bibeltext nachdenken, über den Psalm 1. Dort steht etwas über das gute Leben. Ich lese uns mal die ersten drei Verse. Wie beneidenswert glücklich ist der, der nicht auf den Rat von Gottlosen hört, der sich an Sündern kein Beispiel nimmt und nicht mit Spöttern zusammensitzt, sondern Lust hat an der Weisung Jahwes und über sein Wort nachsinnt Tag und Nacht. Er ist wie ein Baum am Wasser gepflanzt, der seine Frucht zu seiner Zeit bringt und dessen Laub niemals verwelkt. Ja, was er auch tut, gelingt. Wer ist beneidenswert glücklich? Wer hat das gute Leben? Wer lebt ein Leben wie ein Baum am Wasser gepflanzt? Keine Dürrezeit, immer Leben, Frucht, wenn Frucht da sein soll, Blätter immer grün. Dieses Leben finden wir nicht, wenn wir über den Markt der Möglichkeiten driften, allen möglichen Ratschlägen und Angeboten folgen. Dieses Rad finden wir nicht, wenn wir fröhlich das Leben konsumieren. Und wir finden es auch nicht am Beispiel all der anderen, am Beispiel derer, die die Masse macht. Wir finden das Leben nicht, indem wir tun, was alle tun. Und wir finden es auch nicht in der Gemeinschaft der Spötter und Zyniker. Das, was am Ende wenigstens bleibt, dass man sich einig daran ist, dass man so enttäuscht ist und sich am Zynischen erfreut. Das gute Leben finden wir auf andere Weise. Beneidenswert glücklich ist der, der seine Lust an den Weisungen Jahwes hat und über sein Wort nachsinnt Tag und Nacht. Echt jetzt? Das ist das gute Leben? Klingt eher nach einem Gegenprogramm für das gute Leben. Also mal ehrlich. Freude an Bibeltexten und Wort Gottes in Dauerschleife durch mein Denken? Das ist das gute Leben? Klingt, als würde man hier Begeisterung für etwas aufbauen, was wenig begeisterungswürdig ist. Ich habe als Kind mir eine ganze Reihe von Jahren leidenschaftlich eine Rennbahn gewünscht. Freunde von mir hatten so eine Carrera-Bahn und ich wollte immer gerne eine Carrera-Bahn haben. Wir haben damals gebaut, das war finanziell ziemlich eng für uns, sodass ich zwar das immer auf meinen Wunschzettel geschrieben habe, in meiner unausschreiblichen Orthographie Rennbahn, aber ich habe sie nie gekriegt. Irgendwann kam mein Vater und sagte, er hätte für mich eine Rennbahn und ich war total begeistert. Und er stieg auf den Dachboden und kam runter mit einem Bündel überschüssige Fußleisten. Daraus könnte man eine super Rennbahn bauen, sagte er. Ich weiß noch, wie ich mit meinen Matchbox-Autos vor diesen Fußleisten gesessen habe in meinem Zimmer und sie versucht habe, da rüberfahren zu lassen und die hielten nicht mal die Spur. Lust am Wort Gottes haben und darüber in Dauerschleife nachsehen, klingt für viele mehr nach Fußleiste und nicht so sehr nach Rennbahn. Aber geben wir dem Gedanken ruhig mal einen Moment Raum. Was unser Leben maßgeblich bestimmt, ist doch das, was wir denken. Unser Leben wird entschieden über das, was wir in unseren Kopf hineinlassen und es wird entschieden durch das, was wir in unserem Kopf bewerten. Es sind nicht die äußeren Umstände, die unser Leben ausmachen. Es ist die Frage, wie mein Innerstes diese Umstände bewertet. Ich kann Erfolg ohne Ende haben, ich kann an der Spitze eines DAX-Unternehmens stehen und Millionen im Jahr verdienen und trotzdem ein armseliges Leben haben. Weil das wird hier oben entschieden. Gleichzeitig kann ich gelähmt sein, im Rollstuhl sitzen und trotzdem anderen Menschen Inspiration und Freude vermitteln. Ich kann ein erfülltes Leben führen. Es hängt nicht an den äußeren Umständen. Es hängt an dem, was ich in mein Denken hineinlasse. Es ist die Frage, womit ich mich auseinandersetze, worauf ich mich in meinem Denken fokussiere. Wir haben in einem bestimmten Maße die Kontrolle über das, womit wir uns befassen in unserem Denken. Wenn ich mein Denken auf die Sorgen fokussiere, dann habe ich über die Zeit ein sehr sorgenvolles Leben. Wenn ich mein Denken auf die Ängste fokussiere, die was alles passieren könnte, habe ich ein sehr angstvolles Leben. Wenn ich mein Denken auf all die Dinge fokussiere, die ich erreichen will und die ich noch erreichen muss, habe ich in der Regel ein sehr getriebenes Leben. Unser Leben folgt dem, worauf wir unser Denken fokussieren. Worüber wir nachsinnen, Tag und Nacht, hat Auswirkungen darauf, wie unser Leben ist. Also, worüber sinnst du nach, Tag und Nacht? Die Wahrheit ist, wir sinnen nicht mehr. In der Regel haben wir gar nicht die Zeit dazu, nachzusinnen, Tag und Nacht. Wir sind in der Regel sehr beschäftigt. Hier, da, dieses, jenes organisieren, das füllt unsere Aufmerksamkeit. Und so viele Dinge springt an unsere Aufmerksamkeit, dass wir kaum noch dazu kommen, überhaupt mal einen Gedanken länger zu denken. Es sei denn, Sorgen können sehr mächtig sein, oder? Können sehr dauerhaft Sorgen machen. Die kann man drehen. Im Leerlauf, die ganze Zeit hin und her bewegen. Oder dieses Gefühl vom Getriebensein, immer weiter zu müssen, immer weiter zu müssen, immer das nächste Projekt, immer das nächste, nie zur Ruhe kommen zu müssen. Das kann sehr dauerhaft sein. Aber wir haben die Macht darüber, ob wir unser Gedenken auf das fokussieren, was uns Sorgen macht, oder unser Denken auf den zu fokussieren, der für uns sorgt. Wir haben die Macht, worüber wir nachdenken wollen, über das, was uns Angst macht, über den, der sagt, mein Friede ist bei dir. Der Psalm heute sagt uns, der Gegenentwurf zu dem Leben, das wir führen, das sehr beschäftigt ist und das häufig nicht über das Gute nachsinnt, der Gegenentwurf ist, Gott in mein Denken zu stellen, ins Zentrum meines Denkens zu stellen. Und weil Gott so schwer zu greifen ist, nehmen wir sein Wort an seiner Stelle. Das ist sehr fassbar. Wir denken, wir stellen ins Zentrum unseres Denkens das Wort Gottes. Denn darüber, indem wir anfangen, darüber nachzudenken, das innerlich zu bewegen, setzen wir uns mit dem Guten auseinander. Wir setzen uns mit dem auseinander, der alleine gut ist. Jesus wurde mal angesprochen, guter Meister, und er ist sofort dazwischen gegangen und hat gesagt, hey, Moment, warum nennst du mich gut? Gut ist alleine Gott. Wenn ich das gute Leben suche, heißt das doch de facto, gut ist nur Gott. Das heißt, ein gutes Leben ist ein Leben mit Gott. Jenseits von Gott gibt es eigentlich nicht wirklich ein gutes Leben. Aber das bedeutet, dass ich mir überlegen muss, wie kann Gott in mein Denken, wie kann das Wort, das, wie er, durch das er gegenwärtig ist, wie kann das dauerhaft in mein Denken hineinkommen? Wie kann ich in eine Schleife hineinkommen, wo das immer mehr vor meinen Augen ist, wo ich immer mehr darüber staune, wie groß er ist, wie schön er ist, seinen Frieden vor Augen habe, seine Liebe sehe, seine Majestät, das, was er an Hoffnung bringen will, das, was er an Überwindung meiner Probleme anzubieten hat. Wie kann das in mein Denken im Zentrum stehen? Der Psalmist sagt, der Schlüssel zum guten Leben ist, dass wir da wieder hinfinden, dass wir in eine Weise kommen, dass unser Denken, dass unsere, das, worüber wir uns innerlich immer wieder auseinandersetzen, dass Gott da im Zentrum steht, in der Mitte steht. Gott, der allein gut ist, in meinem Denken schafft das gute Leben.
Haben wir verstanden, oder? Soweit? Ergebnissicherung, gut. Jetzt ist die spannende Frage, wie geht das? Wie, Okay, ja. Und? Wie denn jetzt?
Die erste Antwort, die ich habe, ist, fang gar nicht erst an, es zu versuchen. Fang gar nicht erst an, es zu versuchen. Die Übersetzung hat jetzt gerade die Stirn gezogen, ob ich das richtig verstanden habe. Aber fang gar nicht erst an, es zu versuchen. Weil Gott ins Zentrum meines Denkens zu holen, ist keine Frage des Versuchens. Wir haben hier ein großes Defizit unter uns Christen, dass wir immer meinen, die Veränderung unseres Glaubens wäre eine Frage dessen, dass wir es versuchen. Ich erkenne irgendeinen Missstand in meinem Glaubensleben und dann versuche ich, diesen Missstand zu verändern und ich versuche, ein anderes Leben zu führen. Nachfolge und dass Gott im Zentrum meines Lebens steht, ist keine Frage des Versuchens, genauso wenig wie Klavierspielen eine Frage des Versuchens ist. Wenn ich mich jetzt hier, wenn hier ein Klavierständer versuchen würde, eine Bach-Sonate zu spielen, die Nachbarn würden immer noch denken, hier werden Tiere gequält. Weil es ist keine Frage des Versuchens, wenn ich Klavier spielen will. Gibt es einen Weg dahin, wie man Klavier spielt? Aber das ist keine Frage des Versuchens, es ist eine Frage des Übens. Wenn ich mein Denken verändern will, wenn ich das, womit ich mich täglich auseinandersetze, verändern will, ist es nicht die Frage, ob ich versuche, Gott mehr ins Zentrum zu stellen. Es ist die Frage, wie kann ich das üben? Welche kleinen Schritte kann ich regelmäßig gehen, die ich aus jetzt der Kraft, die ich jetzt habe, die mich jeden Tag ein kleines bisschen stärker machen? Und was kann ich regelmäßig tun, um Gott in mein Zentrum zu holen, um darüber nachzudenken und das jeden Tag ein kleines bisschen ausbauen. Das wird noch nicht den ganzen Tag laufen, das fängt mit 5 Minuten an. Aber die Frage ist, wie können wir etwas üben, wie kommen wir zu einer Gewohnheit, die uns hilft, aus der Macht der Gewohnheit heraus, Gott immer mehr im Zentrum meines Denkens zu haben. Wie entwickeln wir eine neue Gewohnheit? Der amerikanische Psychologe Charles Duhigg hat ein Buch geschrieben über Gewohnheiten. Ganz spannendes Buch, wie wir Gewohnheiten entwickeln können, weil Gewohnheiten können unser bester Verbündeter werden für unser geistiges Leben. Eine Gewohnheit zu entwickeln braucht 3 Dinge. Das erste ist, ich brauche einen regelmäßigen Auslösereflex, weil wir alle gewöhnt sind an ein Leben ohne diese Gewohnheit. Und das heißt, ich muss mir in meinen Alltag Reflexe bauen, wo plötzlich aufpoppt, du wolltest was ändern. Das heißt, es gibt etwas, worüber ich in Gewohnheit in der normalen Welt stolpere. Ein Auslösereflex. Wenn ich regelmäßig joggen will, stelle ich die Schuhe in meinen Flur, die Laufschuhe, sodass, wenn ich nach Hause komme, stolpere ich über die Laufschuhe und denke, ach ja, richtig, ich wollte ja laufen. Also einen Reflex einbauen, wo ich merke, da stolper ich drüber, heißt, mein Alltag wird unterbrochen und erinnert mich daran, dass ich mir eine Gewohnheit angewöhnen wollte und etwas Neues machen wollte. Nach dem Auslösereflex brauche ich eine Routine, die ich dann durchlaufe. Etwas, das ich immer wieder mache, das mir vertraut wird, was ich mit der kleinen Kraft, die ich habe, durchlaufen kann. Und dann gibt es am Ende, damit wir auf Dauer aushalten, eine Belohnung. Damit wir motiviert bleiben und damit wir diese Übung weiterhalten, muss ich am Ende eine kleine Belohnung einplanen. Sonst hört mein Spaß auf. Irgendwann höre ich auf und verliere die Lust. Aber mit Auslösereflex, Routine und Belohnung können wir nach einiger Zeit durchaus in einen Rhythmus hineinkommen, wo eine neue Gewohnheit entsteht und wo wir beginnen können, uns unser Denken auf Gott mehr auszurichten. Gott und sein Wort mehr in unser Denken hineinzuholen. Also wie würde so eine Gewohnheit aussehen? Weiß ich, ob du mehr Morgenmensch bist oder mehr Abendmensch bist, ob du Zeiten morgens eher offen bist für die Begegnung mit Gott oder ob das für dich abends ist. Manche Leute denken, es wäre ein Opfer für Gott, dass man morgens dann zum Bibellesen kommt, weil man überhaupt kein Morgenmensch ist. Darum geht's nicht. Es geht nicht darum, durch irgendeinen Reifen zu springen, sondern zu fragen, wann bist du ansprechbar für dein Denken? Wann kannst du beginnen mit dieser Übung? Und dann bau in deinen Alltag einen Auslösereflex ein. Ein Hafti am Spiegel im Bad oder irgendeine Sache, die du auf deinen Nachttisch legst oder auf deine Klamotten, wenn du dich anziehen willst oder irgendwo, wo es dir begegnet und sagt, hey, hallo, hier war wieder die Erinnerung, du wolltest dem Wort Gottes Raum geben, du wolltest Gott in dein Denken mehr hineinlassen. Das zweite ist die Routine. Ich glaube, Bibellesen ist zur absoluten Krise geworden für die meisten von uns. Ich glaube, dass Zeit wird, ehrlich darüber zu reden, dass wir es nicht mehr können. Wir lesen Bibel und haben in der Regel vergessen, wenn wir unten an der Seite ankommen, was wir vorher gelesen haben. Das hat was mit der Reizüberflutung zu tun, in der wir sind. Unser Gehirn ist darauf trainiert, zu vergessen. Und unser Gehirn merkt den Unterschied nicht, wenn wir uns plötzlich mit dem Wort Gottes hinsetzen, das so unendlich wertvoll ist, wir lesen, sondern haben es gleich wieder vergessen. Wir müssen wieder üben, innezuhalten. Das muss man trainieren, das muss man üben. Weiß ich, du hast eben hörendes Gebet oder hörendes Bibellesen gesagt, ich habe vor vielen Jahren für mich die Lectio Divina entdeckt, als einen Schlüssel, der mir geholfen hat, das wieder zu üben. Lectio Divina ist eine Übung aus der alten Kirche, die göttliche Lesung, wo man einen Text, einen kurzen Text, viermal laut liest. Laut, für sich alleine. Viermal liest, und zwar, das erste ist die Lectio, das ist die einfache Lesung, indem man einfach einmal laut liest, um zu verstehen, was steht da. Das zweite Lesen ist die Oratio, das betende Lesen, indem ich mit offenem Herzen sage, Gott, was lese ich hier? Gibt es irgendwas, woran du mich erinnern willst oder woran du mit mir einen Impuls geben willst? Das dritte ist die Meditatio. Ich lese diesen Text nochmal laut und nochmal langsam, aber verharre jetzt bei einzelnen Worten, die bei mir haften bleiben, wo ich merke, oh, da spielt plötzlich ein Bild in meinem Kopf eine Rolle oder da klingt was und ich bleibe an diesem Wort hängen und bewege dieses Wort, stelle mir das vor, meditiere darüber und kaue das so ein bisschen. Und das letzte ist die Contemplatio. Ich erlaube Gott, durch diesen Text mich direkt anzusprechen und ich lese ihn nochmal laut mit der Bereitschaft zu sagen, Gott, an welcher Stelle willst du mir was genau sagen? Viermal langsam und laut lesen. Und wenn ich das täglich tue, übt mein Gehirn, übt mein Denken wieder das Innehalten. Und wir gewinnen langsam wieder Zugang zu Texten, dass wir sie einsinken lassen können in unser Denken. Und das dritte ist die Belohnung. Natürlich ist die Belohnung unseres Gott ins Zentrum holen am Ende, dass Gott im Zentrum ist und dass daraus das gute Leben erwächst. Aber das ist ein Weg dahin. Und das entsteht noch nicht sofort. Also überleg dir mal, wie belohnst du dich für das, was du dann gerade getan hast? Wie hältst du dich motiviert? Ich fange meinen Morgen grundsätzlich mit einer Tasse Kaffee an. Mit meinem Bibellesen, weil für mich gibt es kaum etwas Größeres, eine größere Hinweis auf die Gnade Gottes als frisch gebrühten Kaffee. Und auch wenn ich in meiner Bibellese jetzt momentan noch nicht so furchtbar viel erlebt habe, ich habe ja noch meinen Kaffee. Es hilft mir, am Ball zu bleiben, etwas zu tun, was regelmäßig, worauf ich mich schon freue. Was würde passieren? Du beginnst für dich wieder neu, die Gegenwart Gottes, das Wort Gottes einüben zu wollen in dein tägliches Leben, in dein tägliches darüber hinein. Und du beginnst mit 10 Minuten und guckst mal, wohin es dich führt. Wohin es dich führt nach einem halben Jahr oder nach einem Jahr. Dass du auf diesen Weg kommst, wo du beginnst, über Gott und sein Wort mehr nachzudenken, dein Denken darauf auszurichten, dich mit dem Guten zu befassen. Ich habe mal gelesen, der beste Weg, Unkraut loszuwerden, ist nicht das Unkraut rauszureißen, sondern guten Rasen zu säen. Was uns der Psalm hier anbietet, ist, säe Gutes in dein Denken, setz dich auseinander mit der Hoffnung, mit dem Frieden, mit der Zuversicht, mit dem Trost Gottes, mit der Macht Gottes, mit der Gegenwart Gottes. Setz dich mit diesem Guten auseinander und die anderen Dinge, die Sorgen, die Ängste, all das, was sonst oft so negativ ist, werden keinen Raum mehr finden, weil du dich auf den ausrichtest, der allein gut ist. Wie beneidenswert glücklich ist der, der nicht auf den Rat von Gottlosen hört, der sich an Sündern kein Beispiel nimmt und nicht mit Spöttern zusammensitzt, sondern Lust hat an der Weisung Jahwes und über sein Wort Tag und Nacht sinnt. Er ist wie ein Baum, gepflanzt am Wasser, der seine Frucht zu seiner Zeit bringt, und dessen Laub niemals verwelkt. Jesus, wir sehnen uns nach dem guten Leben. Und du weißt, wie verzweifelt wir manchmal danach suchen und du weißt, welche Wege wir eingeschlagen haben, um es zu finden. Du weißt, wie seltsam oder mysteriös uns manchmal das erscheint, was uns der Psalmist hier zu sagen hat. Und doch schlägt uns hier Weisheit entgegen. Und wir bitten dich um den Mut und die Kraft, einen Schritt zu gehen, heute Morgen, einen Schritt dahin, unser Denken auf dich auszurichten.
Amen.